Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute einen Gast in unserem Podcast begrüßen, den ich schon lange kenne, der überzeugter Österreicher in Berlin ist und der vor allem aber auch Podcasts wahrscheinlich viel besser kann als ich, denn er ist Creator und Herausgeber des größten deutschsprachigen Wein-Podcasts mit der höchsten Reichweite. Und nebenbei ist er ein, wie man so schön sagt, Kultwirt in Berlin. Wir begrüßen heute Willi Schlögl und mein Kollege Matthias Hofer erzählt Ihnen jetzt in kurzen Worten etwas über seinen Background.
Willi Schlögl ist ein bekannter österreichischer Sommelier und Gastronom, der die Berliner Weinszene maßgeblich mitgeprägt hat. Aufgewachsen als Sohn in einer Wirtsfamilie in Lungitz im Hartberger Land, entdeckte er während seiner Ausbildung an der Hotelfachschule Bad Gleichenberg seine Leidenschaft für Wein. Nach Stationen bei Wein & Co. und der Fischerklause am Lütjensee zog es ihn 2012 nach Berlin, wo er Mitbegründer der Cordoba wurde. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Bar zu einem Hotspot für Weinliebhaber und erhielt diverse nationale und internationale Auszeichnungen. 2018 eröffnete Schlögl gemeinsam mit Johannes Schellhorn die Weinbar Freundschaft in Berlin-Mitte. Die Bar zeichnet sich durch einen 26 Meter langen ovalen Tresen aus, an dem bis spät in die Nacht Wein ausgeschenkt wird. Neben seiner Tätigkeit als Wirt ist Schlögl auch als Podcaster aktiv. Seit 2021 moderiert er zusammen mit dem Rapper Curly den erfolgreichen Wein-Podcast Terroir und Adiletten, in dem sie wöchentlich mit Gästen aus der Wein- und Gastroszene über verschiedene Themen sprechen. Für seine Verdienste wurde Willi Schlögl mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2014 und 2022 als Sommelier des Jahres vom Branchenmagazin Rolling Pin und 2024 als internationaler Botschafter vom Falstaff. Mit seiner unkonventionellen Art und seinem tiefen Fachwissen hat Schlögl einen bedeutenden Einfluss auf die deutschsprachige Weinszene und begeistert sowohl Experten als auch Laien für das Thema Wein.
Willi, servus.
Hallihallo.
Herzlichen Dank für deine Anwesenheit bei Austrian Voices.
Eine Ehre, ehrlich gesagt. Ich freue mich sehr.
Du gibst uns die Ehre. Willi, wir für unsere ZuhörerInnen, wir kennen uns ja doch schon auch ein paar Jahre. Und wann immer ich in Berlin bin, versuche ich es möglich zu machen, einen Abstecher in die Freundschaft, beziehungsweise früher auch intensiv in die Cordoba zu machen. Hat durchaus ein paar legendäre Abende ergeben, muss ich sagen, zugeben. Aber darüber hüllen wir Schweigen. Willi, du bist als ausgewiesener, bekennender und bekannter Ösi in Berlin. Fühlst du dich da eigentlich als Exot oder eher als sowas wie ein Folklore-Stück moderner Prägung?
Puh. Ja, beides nicht ganz, aber so ein bisschen passt auch beides irgendwie. Also Berlin ist ja generell, glaube ich, die zweitgrößte österreichische Stadt.
Und beinahe, ja.
Beinahe, okay. Und ich weiß nicht, irgendwie, also nach dem ersten Jahr Berlin, was wirklich schwierig war für mich, weil es war kalt. Ich kam hierher im September 2012 und es war wirklich tiefster Winter bis Ende März, so mit teilweise auch minus 10 Grad. Und ich hatte damals einen Job, mit dem ich nicht ganz happy war. Es war halt so Ankommen, weit weg von daheim. Es war nicht unbedingt angenehm. Und dann plötzlich kam der Frühling bzw. der Sommer und Berlin wurde richtig cool. Dann gab es auch die Cordoba und so weiter. Und ich finde halt, das ist immer das, was wir Österreicher den Deutschen ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt gutheißen, ist, dass die gegenüber uns Österreichern sehr offen sind und sehr gastfreundlich. Also ich habe mich hier als Österreicher, als Steirer immer sehr, sehr wohl gefühlt.
Und du verbirgst es ja auch nicht, wobei das führt mich jetzt gleich, also ich muss jetzt gleich was fragen. wir hören uns jetzt nur quasi. Du sprichst ein ungewohntes Forsthochdeutsch. Das tust eigentlich vor Ort nicht, was ich mich so erinnern kann, oder?
Nein, das mache ich immer, wenn das Mikrofon an ist. Ne?
Okay.
Aber ich denke,
du sprichst mit Österreicher.
Ja, also, wahrscheinlich will ich dann nicht wieder reinkippen. So
das passt. Ja, da bin ich jetzt sehr beruhigt. Ich habe mir schon gedacht, da ist irgendwas passiert. Also, ich habe das schon bewusst gesagt, das Folklore-Stück moderner Prägung, ja, weil du bist ja wirklich ein mittlerweile nicht nur sehr bekannter Gastronom, du nennst dich ja, glaube ich, selber am liebsten Wirt noch immer.
Ja.
Wer immer dich gesehen hat, weiß, du entsprichst da nicht so unbedingt dem ganz klassischen Bild eines österreichischen Wirten, auch wenn er in Berlin sitzt. Aber diese Mischung von Anführungszeichen, Ausführungszeichen, Folklore und Zeitgemäßheit oder Modernität, ist es das, was auch ein bisschen dein Erfolgsrezept in Berlin ausmacht?
Das kann sein, ja. Also, wie gesagt, wir haben ja hier den riesen Ösi-Bonus, wie ich das immer nenne. Das ist ja schon so, dass die Deutschen gegenüber uns sehr offen sind. Die nehmen uns nicht so wirklich ernst, habe ich manchmal das Gefühl. Und das habe ich immer schon als groß ausgesehen. Und wir haben halt dieses Gastgebertum irgendwie, ich weiß nicht, ob das in unseren Genen irgendwie verankert ist, aber ich glaube, wir können anders den Dienstleister geben als andere Länder, ganz einfach, das liegt uns. Und dieses Folklore, ich wollte es eigentlich nie bewusst, aber das ist in meiner Identität. Und jetzt, ich mache ja die Freundschaft auch mit dem Johannes Schellhorn und wir sind halt zwei Österreicher und unsere Themen sind österreichisch. Er ist Austria Salzburg, ich bin Sturm Graz. Das ist dann, ja, wir haben immer österreichische Themen. Zu Beginn haben wir gesagt, nein, wir sind auf keinen Fall eine österreichische Weinbar. Und jetzt nach 7 Jahren schauen wir uns an und wir übertragen am 25. Jänner Kitzbühel und wir diskutieren die ganze Zeit über diverse Wahlergebnisse. Also es ist tatsächlich so, dass man die Herkunft und die Identität einfach nicht abschütteln kann. Und das ist auch wirklich gut so, ehrlich gesagt.
Habt ihr auch viele Österreicher als Stammgäste in Berlin?
Ja, wir haben sehr viel, würde ich schon sagen, Auslandsösterreicher. Das verstehe ich voll, das ist super, das mag ich. Was manchmal komisch ist, ohne jetzt eben jemanden da zu nahe treten zu wollen, aber ich finde es oft komisch, wenn Österreicher einen Urlaub in Berlin machen oder ein langes Wochenende, 4 Tage in Berlin sind und dann von den 4 Tagen 2 Tage zu uns kommen und sie österreichische Weine reinpressen. Das ist cool für uns, ja, und für den finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg. Aber irgendwie denke ich mir dann, bestellt halt wenigstens einen deutschen Riesling, wenn ihr da seid. Ja. Oder kommt es einen Tag zu uns. Okay. Ja. Also, wir schätzen das sehr und wir nehmen es auch.
Jetzt. Ja. Jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen ertappt, ja, weil wie ich schon sagte, ich lasse ja auch kaum einen Berlin-Besuch vergehen, ohne zu euch zu kommen. Aber es stimmt, du überredest dann sehr gerne zu deutschen Weinen, was ich ja wirklich gut finde. Tust das aber natürlich auch durchaus in dem Sinne, vergleich einmal, ja, was dazu führt, dass man nicht nur mehr trinkt natürlich, ja, sondern immer diesen Vergleich dann auch sucht. Aber ich finde das super. Willi, gehen wir mal kurz vom Thema Wirt weg, da kommen wir dann nochmal zurück. Denn du bist ja, wir haben es in der Einleitung schon angesprochen, nicht nur Wirt, sondern du bist auch und vor allem mittlerweile ein Creator, ganz konkret aber ein Podcaster. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern du machst zusammen mit einem Partner den erfolgreichsten Wein-Podcast im deutschsprachigen Raum. Das darf ich als Podcaster auch so sagen. Trotzdem willst du dich selber ja, so habe ich gelesen zumindest, nie als Influencer bezeichnen. Erzähl uns einmal kurz, wie kam es dazu? Wie kommt man als Wirt zum Thema Podcast? Natürlich gibt es dieses zentrale Thema Wein etc. Aber ich lasse dich jetzt mal reden vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe.
Was ist heutzutage noch ein Influencer? So die kleine Gegenfrage. Da können wir darüber nachdenken und das später nochmal anschneiden. Ja, das war witzig. Ich habe ein paar Stammgäste, die haben eine Agentur und die haben mal gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann, Leute zu interviewen. Es war generell natürlich zu Corona, wo sehr viele kreative Ideen entstanden sind und Fuß gefasst haben. Und das war eine davon. Und dann habe ich Curly auch kennengelernt. Zu Beginn hatte ich den noch gemacht mit Harris, einem anderen Rapper. Und die kamen öfter mal rum, also noch vor Corona natürlich, und die haben wir getroffen. Und dann haben wir uns so gemeinsam gedacht, es wäre doch irgendwie witzig, einen Wein-Podcast zu gestalten, der jetzt nicht nur die Nische bedient, also so die wirkliche Nerd-Nische. Weil immer wenn man, es gibt ja sehr viele gute Wein-Podcasts, auch in der deutschen Sprache, allerdings sind die wirklich, also von der Branche für die Branche sozusagen. Also das ist wirklich sehr nerdig oft und so, und das ist für mich super zum Anhören. Wenn man jetzt als Laie das hört, ist es vielleicht am Anfang ein bisschen zu kompliziert. Und wir dachten dann, es wäre ja witzig, dass das einer macht, der sich auskennt mit der Materie, also ich, oder zumindest so tut, als würde er sich damit auskennen. Und dann ein lustiger Rapper, der wahnsinnig gut A, eine gute Stimme hat, B, gut vor dem Mikrofon ist und C, halt die Fragen stellt, die jeder gern stellen will, aber die sich keiner traut zu stellen. Und dann,
weil er glaubt, sie sind so blöd.
Ja, genau. Also es ist ja oft so, bei Weinverkostungen merkt man das ja oft, dass Leute sich zu Hause so ein gewisses Repertoire an Fragen vorbereiten, dann nochmal kurz an Chatbot fragen, ob das alles so korrekt ist, wenn man das fragt, ohne dann irgendwie peinlich dazustehen. Und die vier Fragen stellen wir dann bei jedem Weinstand. Das ist ja eigentlich gelebte Materie, das haben wir schon mal mitbekommen. Mhm. Und der Curly, bei dem ist das Tolle, dass der sich nicht scheißt. Also ich würde echt nicht gerne in dieser Rolle sein, weil du halt natürlich auch oft so Lacher kassierst. Aber wie wir alle wissen, gibt es so gut wie keine blöden Fragen. Und das beweist er in jeder Folge eigentlich super. Und er stellt auch immer die Fragen zur richtigen Zeit, muss ich sagen. Also ein großes Kompliment an meinen Podcast-Partner. Und das ist dann auch für das Gegenüber. Wir haben immer Leute, also wir haben immer Gäste direkt vor Ort. Es gibt keine Remote-Folge bei uns. Ganz einfach, weil wir miteinander Wein trinken. Das lockert die Stimmung, das lockert die Zungen und dann rutscht dann auch oft einmal was aus, was man vielleicht gar nicht so geplant hat, aber ich glaube, gerade die Spontanität macht auch einen guten Wein-Podcast aus. Und das, ja, und da kommen immer sehr, sehr lustige Gespräche zustande. Und es ist, glaube ich, auch fürs Gegenüber, also für die Winzerinnen und Winzer, die da sitzen oder die Leute aus der Weinbranche, angenehm, einmal so frische Fragen auch zu bekommen, mit denen die jetzt nicht wirklich rechnen.
Jetzt packt mir natürlich schon ein bisschen der Neid gerade akut, weil das mit dem Glasl Wein vor der Nase neben dem Mikrofon, das ist ein bisschen verlockend. Nein, noch nicht. Meine Damen und Herren, wir haben 10.30 Uhr vormittags. Diese Live-Situation, das kann ich mir so wahnsinnig gut vorstellen, dass das natürlich unheimlich hilft für die Authentizität und so weiter. Da wir ja bei Austrian Voices sehr oft mit irgendwie 20.000 Kilometer Differenz agieren, ist das irgendwie schwierig, und dieses virtuelle Trinken vorm Screen, das ist nicht so das Wahre. Aber dafür hast du ja das richtige Thema. Sag mal, wie viele Hörer habt ihr eigentlich mittlerweile? Ihr seid ja wirklich mega erfolgreich in allen Fachmedien. Seid ihr fix drinnen, werdet jetzt auch überall als der größte Weinpodcast bezeichnet. Also
wie viel habt ihr jetzt? Im Schnitt sind es im Monat 100.000.
Ja. 100.000 ja. Downloads, okay. Ja, gratuliere, sauber. Da muss ich auch schon tatsächlich fragen, lebt man dann eigentlich nicht von so einem Podcast schon deutlich besser als von jeder Bar?
Ja, nein. Weil es immer noch ein Podcast ist, der alkoholische Getränke bewirbt und das so gut wie unmöglich ist, Sponsoren zu bekommen. Es ist wirklich schwierig, dachte ich nicht, weil wir ja eigentlich ein sehr großes Publikum haben, das männlich in einem einschlägigen Alter ist. Und dann dachte man so, ja, irgendwelche Automarken sind sicher kein Problem oder sonst irgendwas. Aber die wollen sich alle nicht identifizieren mit Leuten, die Wein trinken und übers Leben philosophieren. Leider. Also ist schwierig.
Ja, tatsächlich, ja.
Ist immer noch schwierig. Aber okay. Ehrlich gesagt, macht es mir auch gar nichts, weil so muss ich weniger Werbung machen. Und ich mache eh nicht so gern Werbung für andere Sachen. Und
naja, bei 100.000 Hörer brauchst du nicht mehr so viel.
Ja, aber es passt. So bleiben wir immer irgendwie unparteiisch, und das hat ja auch sehr große Vorteile.
Genau, das so was Ähnliches haben wir uns auch ins Stammbuch geschrieben. Sag einmal, zum Podcast noch kurz. Hilft's eigentlich bei diesem Podcast, der im ganzen deutschsprachigen Raum Verbreitung findet, hilft's da auch, Österreicher, Steirer zu sein und das auch entsprechend, ja, nicht raushängen zu lassen, aber nicht zu verschweigen?
Ich glaube, es hilft immer, weil Österreicher, vor allem Steirer, haben, glaube ich, immer schon einen sehr guten internationalen Ruf. Es gibt ja viele Steirerinnen und Steirer, die international unglaublich erfolgreich sind und waren. Und deshalb ist das immer, glaube ich, ein sehr, sehr guter Gesprächseinstieg. Außerdem erzählt man ja von nichts so schön wie von der Heimat. Und da ist gerade die Steiermark wahrscheinlich eh eines der schönsten Bundesländer. Außerdem haben wir hervorragende Weine. Und somit.
Ich würde nichts naja, davon
somit
bestreiten.
Somit fällt es mir nicht schwer, darüber zu reden. Also, das ist immer super und jeder hat sofort das Funkeln in die Augen, wenn es ein bisschen von der Heimat zählt, von der Südsteiermark als Weinregion oder vom steirischen Teil vom Salzkammergut oder sonst irgendwas. Also das ist immer, immer ein perfekter Einstieg.
Womit wir wieder beim Wirten sind, Willi, lass uns kurz zurückgehen zu deiner Primärfunktion. Jawohl. Oder
ja, zur großen Leidenschaft,
wenn ich das sagen darf. Auch das natürlich. Du bist ja in einem Wirtshaus aufgewachsen, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Oststeiermark, in der Hartberger Gegend. Jetzt nicht unbedingt weder weinmäßig noch kulinarisch, glaube ich, das Superhighlight in der Steiermark. Aber ich nehme an, sowas liegt dann einfach auch im Blut, oder?
Ja, das schon. Also es war jetzt dort kein kulinarischer Backflip, glaube ich. Das war so ein großes Landwirtshaus, was meine Eltern groß gemacht haben. Also das war, gab es seit zwei Generationen früher noch mehr die Situation als Gasthof, also wirklich dort übernachten. Und Papa und Mama haben das dann kulinarisch aufgebaut. Und es hat dann so 250 Sitzplätze gehabt. Das ganze Dorf Oberlungitz hatte 288 Einwohner. Als ich von dort weggezogen bin, also wir hätten fast das komplette Dorf bewirten können. Und ja, aber da ist das, glaube ich, schon herkommen. Der Papa war immer ein sehr passionierter Wirt oder ist es immer noch eigentlich, heute pensioniert, aber kam trotzdem nicht weg aus dem Wirtshaus. Und ist immer noch in der pensionierten Tätigkeit als Wirt aktiv. Und deswegen, also das liegt mir im Blut, glaube ich, Leute unterhalten und Kulinarik, das ist ja das, was uns Österreicher ausmacht. Es gibt ja eigentlich wenige Länder, die so einen Schatz an diverser Kulinarik haben wie wir und wo auch so divers gekocht wird. Auf höchstem Niveau.
Ja, absolut. Das könnt ihr auch unterschreiben. Du hast aber auch relativ früh dann innerhalb dieser Gastronomie und Kulinarik einen starken Fokus auf das Thema Wein gelegt. Jetzt ist das nächste steirische Weingegend ja nicht weit weg von euch gewesen. Hat das damit zu tun oder hat das einfach damit zu tun, dass du hast ja Tourismusfachschule oder Gastronomiefachschule in Bad Gleichenberg, glaube ich, gemacht, dass das dort sowieso ein großes Thema ist und Weg nicht weit
ich
glaub, ist?
Ich glaube, das waren verschiedene Sachen. Also zu Beginn war es mein Vater, der gemeint hat, damals schon, die Gastronomie wird sich verändern und du musst dich auf irgendwas spezialisieren in der Gastronomie und sein Tipp wäre, Sommelier zu werden. Und dann habe ich das irgendwie in Bad Gleichenberg gefestigt. Da haben die Lehrer irgendwie ein sehr, sehr hohes Interesse entdeckt bei ein paar Schülern von uns. Einer war der Matthias König vom Berggasthof König, einer der Hannes Mossauer aus der Obersteiermark und einer der Lukas Fast vom Hotel Fast Kern in Wenigzell. Und wir waren in einem Zimmer und wir haben immer irgendwie sehr gute Weine, sehr trivial verkostet. Der Matthias hat die immer mitgenommen, der steirische Weingasthof, hat immer tolle Lagensauvignons dabei, obwohl natürlich im Internat absoluter Alkoholverbot war. Und wir in der Studierstunde halt sehr häufig aus Zahnputzbechern diverse Lagensauvignons verkostet haben. Und zu Beginn war natürlich der Alkohol die treibende Kraft, mehr oder weniger, dass wir das machen. Und dann hat es uns aber interessiert, warum schmeckt jetzt ein Tement so anders als ein Neumeister? Also wir haben uns wirklich so mit 16, 17 diese Fragen gestellt, warum diese Weine, obwohl es die gleiche Rebsorten ist, der gleiche Jahrgang, warum das unterschiedlich schmeckt. Und das haben wir dann die Lehrer in Getränkekunde gefragt und die haben sich dann gedacht, was ist mit denen los? Was stellen sie dafür Fragen? Das passt überhaupt nicht. Und dann haben die, das gab es früher mal vor unserer Zeit, einen Jungsommelier-Kurs angeboten. Und da mussten damals die Eltern schon darunter unterschreiben, dass wir in der Schule überhaupt Wein kosten dürfen. Das war spannend. Und dann waren da ein paar Fachoberlehrer, unter anderem Rossecker, Haas, Ebner und Sokol, die uns dann wirklich für das Thema begeistert haben und da immer tolle Weine in diesem Sommerunterricht mitgenommen haben. Und dann ist da wirklich die Leidenschaft vollkommen da gewesen. Dann ging es weiter in der Weinakademie Rust, die ich damals 2005, glaube ich, angefangen habe, aber nie fertig gemacht habe. Also ich bin nie Weinakademiker geworden. Es scheiterte immer an einer Prüfung und an diversen Seminararbeiten. Und das habe ich dann lassen, weil ich war dann eh schon bei Wein & Co. und habe tagtäglich, bin dann nach Wien gezogen, nach der Matura. Und da war ich dann eh tagtäglich mit Wein in Kontakt. Und das war dann irgendwie cooler, dort zu arbeiten, als dann zu studieren.
Aber du bist ja trotzdem quasi gelernter Sommelier. Lehnst diese Bezeichnung aber tendenziell eher ab, oder? Habe ich an ein, zwei Stellen gelesen, zumindest ja. Aus irgendwelchen Kommentaren. Bezeichnest dich lieber nach wie vor als Wirt?
Ja, weil so Wirt für mich das generell Größere ist irgendwie. Also du hast ja ständig mit Leuten zu tun und am Ende ist egal, wie groß unsere Ausbildung ist in der Gastronomie, am Ende bist und bleibst du Dienstleister. Und dein größter Fan oder auch dein größter Feind bleibt der Gast. Und auch als Sommelier hast du ja mehr mit Gästen zu tun. Und es geht ja mehr, die Wünsche der Gäste abzulesen, als im Weinkeller herum zu jonglieren oder nur mal für den Einkauf tätig zu sein. So etwas würde ich auch nie wollen. Für mich ist immer der Gast im Mittelpunkt und im Vordergrund. Mhm. Und deshalb bezeichne ich mich eher als Wirt. Und die Skills mit dem Wein müssen nicht da sein.
Das heißt, deine Station bei Wein & Co., die ja Weinhändler sind, das war mehr so eine Zwischenstation, um das Thema Wein noch intensiver zu erfassen, oder verstehe
genau,
ich das richtig?
Genau, aber die haben ja auch immer Gastronomie dabei gehabt bei den Shops, für die war ich damals zuständig. Mhm. Also für diverse. Ich war dann am Joschmarkt, dann war ich in der Jasobigardstraße ein paar Jahre und dann habe ich noch die Marie-Hilfer-Straße eröffnen dürfen. Und das war für mich als junger Mensch eine super Erfahrung. Also ich war da eigentlich von Beginn an in einer Führungsrolle, immer als Barleiter, Stellvertreter oder Barleiter eingeteilt. Und das war super, weil man konnte nirgends so viel Weine verkosten zu der Zeit wie bei Wein & Co. Es gab nirgends so viele junge Leute, die in der Weinbranche Fuß fassen wollten. Und das ist halt immer so, das ist wie beim Fußball, wenn du viel Leute miteinander hast im gleichen Dorf, die alle irgendwie bei damals war es der TSV Hartberg oder bei Sturm Graz spielen wollen, dann kommst du halt schneller weiter, wenn du viel so, nicht nur Konkurrenten, sondern aktive Leute neben dir hast. Und so war das bei Weihau. Das war so ein richtiges Kompetenzzentrum.
Ja, verstehe ich. Dann erzähl uns doch bitte mal kurz, wie es dann die Entwicklung zum Auslandsösterreicher vor sich gegangen ist bei dir und auch warum Berlin?
Ja, jetzt geht es bergab. Ne? Also,
bergab? Also ja, von der Höhe her, meinst
du? Ich wollte dann halt nicht mehr in Wien sein, beziehungsweise wollte ich dann echt mal ins Ausland, was ich schon früher tun wollte, was aber gescheitert ist an der damaligen Freundin, die ich nicht weg wollte. Gut, aber dann war es soweit und ich habe über Kontakte ein Jobangebot gehabt in San Francisco, im RN74 damals, das war das größte und bekannteste Burgunder-Lokal der Welt wahrscheinlich und hätte dort einen Job gehabt als Sommelier und dann habe ich mein Auto verkauft, meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und dann bin ich zur Botschaft marschiert und habe kein Visum gekriegt. Das war ziemlich...
Ja, wieso das?
Der Job hatte eine Anforderung für ein 18-Monats-Visum, weil das doch ein Job mit Verantwortung war. Und als Österreicher fürs erste Mal USA hätte ich ein Visum bekommen für 6 Monate. Dann hätte ich ausreisen müssen und dann hätte ich wieder eins beantragen können für weitere 6 Monate. Und das war dem Arbeitgeber zu wenig Sicherheit, weil er meinte, wenn er jetzt einen neuen Sommelier einstellt, dann will er den mindestens ein Jahr oder mindestens 18 Monate behalten. Und ja, das habe ich dann eher schlecht verdaut. Ne? Das war eine schwierige Zeit damals. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt aber trotzdem nicht bleiben. Es war dann irgendwie so im Stolz gekränkt und habe dann über Umwege den Gerhard Retter kennengelernt. Also auch ein sehr berühmter Auslandsösterreicher oder Auslandssteirer, der damals noch, richtig, der damals noch in der Fischerklause am Lütjensee war, und habe Ben angerufen und gefragt, ob er einen Saisonier braucht. Und dann hat er gesagt, ja, wäre super, aber wir kennen uns persönlich gar nicht. Und dann habe ich mich 2 Tage später, habe einen Freund eingeladen, von dem ich sehr viel über Wein gelernt habe, bin Hans-Martin Gesellmann. Und dann sind wir mit dem Auto 11 Stunden nach Hamburg gedüst. Und dann haben wir dort einen Abend miteinander verbracht, viel gegessen, viel getrunken, viel geredet. Am nächsten Tag sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann haben wir noch nicht einmal gewusst so richtig, ob ich den Job jetzt habe oder nicht. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, passt das? Und er, ja, komm hoch. Und dann war ich ein halbes Jahr dort oben im Norden, im hohen Norden. Und da der Gerhard ja früher Maitre im Adlon war, in dem bekannten Hotel am Brandenburger Tor, hat er gemeint, dass Berlin doch meine Stadt wäre. Und ich so, Alter, ich ziehe niemals in meinem Leben nach Berlin. Ich bleibe auch nicht in Deutschland, ich gehe jetzt weg. Und dann sind wir 2-mal nach Berlin zum Essen gefahren und dann habe ich mir gedacht, ja, die Stadt ist irgendwie cool, die ist super. Und dann bin ich auch ein Jahr im Adlon untergekommen, auf der Rückseite damals, in der Adlon Holding. Und dann hatten wir schon die Idee, eine österreichische Weinbar in Berlin zu eröffnen. Also der Gerhard gemeinsam mit mir, gemeinsam mit noch 2 Geschäftspartnern. Und Gerhard, die Idee war, die Bar irgendwie Cordoba zu nennen, aufgrund des Sensationssiegs 1978 in Cordoba, der österreichischen Nationalmannschaft über die Deutsche. Und ja, und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir einen Edi Finger im Klo abgespielt. Und auf einmal waren wir irgendwie bekannt, stadtbekannt und über die Grenzen hinaus bekannt. War eine super Zeit.
Ja, die Cordoba, da könnte ich jetzt auch ein bisschen
aber was erzählen. Aber wir haben ja gesagt, wir breiten den Mantel des Schweigens darüber.
Ich kann aber bestätigen, dass es wirklich eine Wahnsinns-Location war und sehr schnell Bekanntheit generiert hat, glaube ich. Ich weiß nur, dass bei jeder ITB, die große Tourismusmesse in Berlin, scharenweise Österreicher dort ihre Hospitality-Events und Termine gemacht haben. Ja, die Cordoba war ja schon eine Weinbar, wenngleich mit einem starken kulinarischen Aspekt auch. Die hast du dann bis 2018, glaube ich, gemacht, gell?
Genau, ich bin dann im Januar 2018 raus und habe dann während der Zeit in der Cordoba den Johannes Schellhorn kennengelernt, der somit im Nobelhart und schmutzig war. Und wir haben uns sehr gut verstanden, eigentlich immer. Und der hat dann aber auch gesagt, für ihn ist die Zeit dann in Nobelhart auch irgendwann zu Ende. Und ich habe gemeinsam mit einem anderen, mit dem Stefan Landwehr, das ist der Besitzer vom Grill Royal, so ein einschlägiges Steakhouse hier in Berlin, bereits eine Location im Auge für eine neue Weinbar. Und die wollte ich aber nicht wieder irgendwie allein führen oder allein und floor sein, weil ich weiß natürlich, wie anstrengend sowas sein kann. Und dann haben wir gemeinsam geplaudert, der Johannes und ich, ob wir uns das irgendwie aufteilen können und das gemeinsam starten können. Und das war dann eigentlich ja an einem Abend auch wieder geregelt. Und das war dann so die Erfindung der Freundschaft.
Die Geburtsstunde der Freundschaft in Berlin. Sehr gut. Und jetzt bist du insgesamt doch schon ziemlich lang in Berlin. Hat es dich nie mehr weggezogen eigentlich, so dieser Fernweh-Aspekt mit Far Away, so London, New York, Dubai oder so? Nein. Das kam nie.
Es kam deshalb nie, weil Berlin eine Stadt ist mit so einer großen Lebensqualität und jeder, der das nicht sieht oder einsieht, weiß ich nicht, der muss einfach mal, also ich bin ja viel gereist. Ich war oft in London, sehr oft. Ich war oft in New York, also in anderen Metropolen ganz einfach. Und du hast nirgendwo so eine Lebensqualität wie in Berlin. Also ich lebe mitten in der Stadt und ja, die Miete ist zwar teuer, aber für einen normalen Menschen leistbar. Das wäre in London niemals möglich. In London wirst du auf dem Zebrastreifen niedergetrampelt. Ich hasse sowas. Und in Berlin habe ich zu Weihnachten meine Ruhe. Also es ist wirklich, ich finde, es ist nach wie vor eine sehr coole Stadt. Sie wird jetzt ein bisschen stressig. Ich habe jetzt das erste Mal nach 12 Jahren so ein bisschen Issues, ehrlich gesagt. Aber das kann auch an mir liegen, weil tatsächlich war ich noch nie so lange in meinem Leben in einer Stadt oder an einem Platz. Also ich bin jetzt, ja, fast länger in Berlin, wie es sonst irgendwo war, auf einmal. Und deshalb, weiß ich nicht, ja, das einzige Weh, das ich habe, ist manchmal tatsächlich ein Heimweh. Also wenn ich so jetzt so Heimaturlaub mache, mal in der Steiermark, mal im Burgenland, weil ich ja sehr viele Bekannte im Burgenland und so habe, das ist dann schon, dass du denkst, so, ja, bleibst du jetzt noch lange in Berlin oder wie lange bleibst, oder überlegst dann doch, ob du wieder mal heimgehst, weiß man nicht genau.
Naja, du, mit so einer starken Podcast-Marke im Hintergrund kann man ja eigentlich von überall aus agieren, hätte ich jetzt gesagt. Und es gibt ja auch genug Leute, gerade in der Gastronomie, die so ein Pendlerleben auch führen. Nicht? Aber das wäre, glaube ich, nichts für
dich. Ich glaube auch nicht. Ne? Also es bleibt jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre Berlin, weil der Johannes und ich haben noch viel vor. Kleiner Spoiler. Es wird keine zweite Bar, aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen was kommen. Und das Heimweh vergeht ja auch oft, weil, haben wir zu Beginn ja gesagt, wirklich viele Österreicher sich in unserer Bar tummeln und das echt immer so ein schönes Gefühl ist.
Bleiben wir mal kurz bei dem Vergleichsthema, weil wir gerade über Österreich gesprochen haben. Jetzt die großen Vorteile von Berlin hast du uns schon geschildert und dass es eine irrsinnig dynamische Stadt ist, glaube ich, braucht man auch niemandem mehr zu erzählen. Aber was sind denn so für dich die großen kulturellen Unterschiede jetzt zwischen Österreich, Deutschland, zwischen Wien und Berlin? Sei es im Business, sei es privat, sei es insgesamt kulturell. Wo siehst du da die großen Unterschiede oder auch große Gemeinsamkeiten?
Naja, also wenn man so will, die deutsche Sprache kann man irgendwie vergleichen, der Rest ist komplett unterschiedlich. Nicht? Und nicht einmal die Sprache. Nein, also es ist schon, puh. Also es ist wirklich ein komplett anderes Land, es ist eine komplett andere Mentalität. Es ist, finde ich, ein bisschen, wenn es um Ämter geht, wenn es um Konkurrenz geht, es ist hier mehr wirklich Mitbewerber, das Thema, als Konkurrenz. Also es wird einem hier sehr, sehr viel geholfen. Ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben mit der Cordoba und mit der Freundschaft. Ich habe so viel Hilfe bekommen von namhaften Kollegen. Tim Raue hat uns gepusht ohne Ende, was Marketing betrifft. Der hat mir gesagt, das ist der richtige Steuerberater. Da musst du hin, das zu machen. Was für mich vollkommen abstrus war, dass Leute, die so erfolgreich sind, herkommen und sagen, hey, uns gefällt euer Konzept, uns gefällt, was ihr macht. Wo braucht ihr Hilfe? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so hört aus Wien, dass das da eher schwierig ist, dass da eher so der Neidfaktor größer ist. Kann man jetzt aber auch nur darüber reden, was man so hört. Das ist wirklich hier ein großes Miteinander. Ansonsten ist einfach alles anders. Ne? Also Supermarkt, schon allein, wenn ich das Wort Tüte halt noch höre, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Man gewöhnt sich manche Sachen nicht. Eine Treppe ist immer noch keine Treppe, sondern eine Stiege und ein Eimer ist immer noch der Kübel. Und das ist halt, ja, es ist ein Wahnsinn, wie unterschiedlich das alles ist. Ich habe jetzt vor kurzem eine neue Mitarbeiterin bekommen aus Fladming, ganz eine tolle Mitarbeiterin. Und das war wirklich süß, weil die kam her, die hat davor noch nie in einer größeren Stadt gelebt. Und ich sage, wirklich, ich muss mich melden, wo komme ich denn da zur Bezirkshauptmannschaft? Und das ist halt super, also das Leben hier in der Stadt ist halt einfach irgendwie größer und funktioniert anders. Aber es funktioniert sehr gemeinschaftlich, weil Berlin riesen Schmelztiegel ist, wo fast keine geborenen Berliner mehr im Zentrum sind und sehr viel zugereiste Leute sind und denen geht's allen gleich. Und ich glaube, deshalb ist der Zusammenhalt oder der Erstkontakt auch einfacher als in anderen Städten.
Okay, und wie ist es eigentlich so mit Bürokratie? Und leben wir zwar in einer EU, was schon wahnsinnig vieles erleichtert, aber manche Behörden braucht man ja trotzdem etc. Wie erlebst du das im Vergleich zu Österreich?
Ehrlich gesagt habe ich keinen wirklichen Vergleich zu Österreich, weil ich schon so lange weg bin, dass ich da nie großartig bürokratisch was zu tun gehabt hätte. Ich kann nur sagen, Vorbild kann da Deutschland jetzt, glaube ich, kein großes sein, weil die Digitalisierung nicht nur mehr 10 Jahre durch ist, sondern eher 25 Jahre. Ja, schwierig. Also alles, was hier bürokratisch ist, versuche ich auch immer irgendwie zu delegieren, weil es ist sehr schwierig. Also manchmal geht es urleicht, manchmal ist es sehr schwierig. Also die Thematik Gastgarten am Bordstein oder Parkstreifen und so weiter ist eine Vollkatastrophe. Das ist alles sehr willkürlich und man hat manchmal schon ein bisschen so den Gedanken, dass sich Berlin gastronomisch vor allem in Mitte etwas abschaffen möchte, die letzten Jahre. Mhm. Und da muss ich jetzt was tun. Also wir versuchen jetzt ein bisschen mehr Pressearbeit zu machen, ein bisschen auch politischer zu werden. Das ist dann, wenn du schon so ein bisschen einen Fuß in der Tür hast und wenn du merkst, das Geschäft rennt gut, dann versuchst du jetzt so ein bisschen auch anderen zu helfen bei diversen Thematiken, wie sei es, also eine große Thematik sind bei uns immer die Gastgärten im Sommer. Das ist ja seit Corona alles ein bisschen schwammig mit der Lösung. Es kommt aber keine Info. Also es gibt ja keine Lobbyarbeit für Gastronomie, ganz wenig. Du merkst nur, dass manche Platzhirschen schon so lange da sind, dass die, glaube ich, nicht mehr hinterfragt werden. Die dürfen irgendwie alles machen. Du als Österreicher darfst irgendwie gar nichts machen. Also es ist, ja, ein Up and Down der Gefühle, aber es ist jetzt sicher nichts, glaube ich, vorbildlich.
Wobei, muss man dazu sagen, dass in Österreich ja auch durchaus wahrscheinlich verbesserungswürdig ist, zumindest nach all dem, was man von Praktikern aus der Gastro und Hotellerie hört. Zwar unterschiedlich dann natürlich noch Föderalprinzip, aber was man so aus Wien hört, ist es ja auch nicht ganz einfach, irgendwas zu ändern oder zu modernisieren oder sonst was zu machen.
Da könnte ich als weiteren Podcast-Gast meinen geschätzten Geschäftspartner Hannes Schellhorn ja, empfehlen, weil der befasst sich noch mehr mit der Thematik.
Doch. Okay, jetzt sind wir schon fast in der Politik. Wenngleich wir auch hier gar nichts übertreiben wollen. Aber ich komme jetzt zu einem Thema, das wir fast in jeder Folge in irgendeiner Form haben, weil es einfach für sehr, sehr viele Auslandsösterreicherinnen und Österreicher eminent wichtig ist. Du kennst es ja, glaube ich, auch. Ihr hattet vor nicht allzu langer Zeit ja auch eine Veranstaltung von NEOS in Berlin. Uns geht es da primär um zwei, drei Sachen. Das eine ist das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, die ja in Österreich so restriktiv gehandhabt wird wie kaum woanders, insbesondere kaum woanders in Europa. Jetzt weiß ich nicht, du bist ja österreichischer Staatsbürger, hast bis jetzt auch keine zweite, glaube ich, angenommen, gell?
Nein, wir haben gestern darüber geredet, lustigerweise, wie das funktionieren könnte. Und ich wollte mir tatsächlich nächste Woche informieren. Super, da kannst du mir jetzt die neuesten Tipps eigentlich geben.
Ne? Ja, das gebe ich dir dann aber off record, weil das dauert einfach zu lange, nicht sonst. Aber kurz gesagt ist es ja noch immer so, dass eine Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft nur dann möglich ist, wenn es der Staat quasi erlaubt, weil es im nationalen Interesse ist oder ein paar andere Punkte. Wir wollen es an der Stelle nicht ausführen, aber ich frage dich andersrum. Wäre es für dich auch von Relevanz, jetzt in diesem Fall die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen zu können? Und wenn ja, wärst du theoretisch auch bereit, die österreichische abzulegen?
Ich würde sehr gerne die deutsche annehmen, aber ich könnte niemals die österreichische ablegen. Nein, ich bin Österreicher, ich trage Österreich in meinem Herz und somit würde sich das für mich schlecht und falsch anfühlen. Außerdem verfolgt man auch alles mit, was daheim passiert, auch alles Politische. Und mir ist das Wahlrecht auch wichtig, was man daheim hat. Mhm. Ja, aber für mich wäre es natürlich auch wichtig als Unternehmer, jetzt bin ich seit 12 Jahren hier, seit 11 Jahren Unternehmer, dass ich natürlich auch hier in Deutschland auf Bundesebene mitreden könnte, beziehungsweise mitwählen könnte, weil mich das schon sehr viel betrifft.
Ja, und so geht es eben wahnsinnig vielen Österreicherinnen und Österreichern. Und deshalb ist es extrem erstaunlich, dass da gar nichts weitergeht und diese Bewilligung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft so restriktiv gehandhabt wird. Ja, kleiner Queraspekt. Wir haben ja gerade Wahlen gehabt in Österreich und sind ja sicher an dir als politisch Interessierten auch nicht vorbeigegangen. Und wir haben jetzt die Situation, dass ja Koalitionsverhandlungen geführt werden im Moment von drei Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS. Wir haben da als Auslandsösterreicher zuständige Organisation von NEOS sehr dringlich diese Themen reklamiert mit hineinzunehmen in die Koalitionsverhandlungen, also einmal Doppelstaatsbürgerschaft erleichtern und zweitens auch einen eigenen Wahlkreis mal zu schaffen für Auslandsösterreicherinnen und Österreicher, was in vielen anderen Ländern ja schon längst gang und gäbe ist. Was hältst du von diesen Kernforderungen oder Kernüberlegungen?
Ich finde das prinzipiell gut. Also ich glaube, dass das Interesse und die Verbundenheit auch größer wird. Also es kann mir ja keiner erklären, dass wenn ich jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft annehme und die österreichische auch behalte, also in Form einer Doppelstaatsbürgerschaft, dass ich mich weniger für die Heimat interessiere und dass ich mich weniger damit auseinandersetze für die ursprüngliche. Ja, es wäre für mich nur ein wichtiges Tool, weil ich sehe mich ja auch dann als Österreicher und vielleicht als Deutscher, weil ich hier all mein Business habe, weil ich hier meine Angestellten habe und auch sehr viel Verantwortung trage, wäre es halt für mich wichtiger, doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Ganz einfach. Ja. Und wenn das leichter geht oder wenn das dann überhaupt möglich wäre, super, danke. Für Amerikaner, die hier leben, geht das ganz easy. Ja? Also es wird wahrscheinlich jetzt auch schwieriger mit dem neuen Präsidenten, aber das ist jetzt keine Hexerei, ehrlich gesagt, weil wir saßen gestern in so einer Runde, zwei Amerikaner und zwei Österreicher, die gerne eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, und das ist für den Amerikaner überhaupt kein Problem. Für uns wird es schwierig. Noch dazu gibt es auch ganz wenig Informationen, wie sowas möglich sein könnte. Dann ist es auch immer eine Frage, es ist dann wieder die klassische österreichische Freihandelwirtschaft. Für manche geht es ganz easy, für manche funktioniert es überhaupt nicht. Das ist schwammig.
Ja, weil es halt auch so unterschiedlich ist, weil es jetzt föderal geregelt ist, weil jedes Bundesland darüber entscheidet und dort natürlich auch wieder unterschiedliche Leute an den Stellen sitzen, wo entschieden wird. Deshalb ist eine der Kernforderungen unsererseits, aber nicht nur unsererseits, sondern überparteilich auch zum Beispiel vom Auslandsösterreicher Weltbund, dass es hier zumindest eine Vereinheitlichung geben sollte, eine Erleichterung natürlich des Zugangs. Am besten wäre natürlich eine Abschaffung. Und die Möglichkeit, als geborener österreichischer Staatsbürger seine Staatsbürgerschaft unabhängig von der Annahme einer anderen zu behalten, was zum Beispiel in der Schweiz auch seit ewigen Zeiten gang und gäbe ist. Gut, so für ein Exkurs in die Politik. Jetzt nähern wir uns leider schon langsam, aber sicher dem Ende unserer Plauderstunde.
So schnell geht das bei euch.
Die Stunde, ja, die vergeht. In Österreich.
Nein. Gerade erst warm geredet hast.
Ja, genau. Du, wir kennen das noch durchaus, die übliche Austrian Voices Stunde ein bisschen überziehen. Das da habe ich jetzt kein Problem. Aber lass uns auf was anderes kommen. Wir haben ja doch ein paar hundert Hörerinnen und Hörer hier regelmäßig zugegen, die in der Welt verstreut sind. Ich gehe deshalb jetzt tatsächlich nochmal auf den österreichischen Wein zu und frag dich ganz subjektiv, ja, ohne jetzt irgendwie deine Sommelier-Fachkenntnis zu sehr zu strapazieren oder strapazieren zu wollen. Was ist aktuell in Österreich richtig angesagt an Weinen? Jetzt sowohl von der Richtung her, von Sorten, wie auch in der Entwicklung von Winzern.
Ja, gut zu sagen. Ich glaube, dass man das gar nicht so fokussiert sagen kann. Ich glaube, ganz Österreich liegt im Trend, vor allem in Deutschland. Also ist ja auch das wichtigste Exportland für österreichischen Wein. Und ich glaube, was im Moment das Phänomen österreichischen Wein ausmacht, ist die Wandlung, die da gerade durchgeht. Also wir kommen von sehr verstaubten Traditionsbetrieben und immer das Gleiche zu jungen, innovativen Produzentinnen und Produzenten, die authentische Weine machen. Sei es das Burgenland, wo eine Mega-Generation nachkommt mit autochthonen Rebsorten von Weltklasse, wie dem Blaufränkisch zum Beispiel. Dann die Renaissance, die der Weltschließling gerade durchmacht, was Weltklasse ist in Wirklichkeit, die super ankommen, die Weine. Also die kann man international zu jedem. Ich finde immer ein internationales Beispiel wie Aligoté, wo man das super vergleichen kann, also ein bisschen der kleine Chardonnay. Dann die Steiermark mit den Sauvignons, die, muss man sagen, das große frühere Vorbild Loire mittlerweile mit Sicherheit, also mit Sicherheit gleichgezogen ist, wenn nicht sogar überholt hat. Also viel authentischer kann man Wein nicht darstellen wie die. Und auch die Wachau, muss man jetzt auch einmal ehrlich sagen, sagt man immer so, ja, verstaubte Wachau, machen seit Jahrzehnten das Gleiche. Das stimmt nicht. Man hat da wahnsinnig viele neue Projekte, junge Leute, die wieder Weinflächen pachten oder sogar bekommen, die hervorragende Weine machen, Weine, die wieder frisch sind, die lebendig sind und auch Traditionswinzer, die ihre Stilrichtung ändern und wieder oder generell immer hervorragende Weine machen. Also es ist jetzt wurscht, ob es Niederösterreich, Steiermark oder Burgenland ist, überall passieren super neue Sachen und dass man jetzt nur ein Thema hervornimmt, das ist irgendwie unfair, weil du trinkst ja nicht jeden Tag das Gleiche. Ne? Also einmal ein bisschen Verdiener, einmal ein bisschen Sauvignon, einmal ein bisschen Wörschissing und Blaufränkisch, das kann man ja alles ein bisschen abwechseln.
Das geht im Laufe des Jahres durchaus, ja, wissentlich. Nee, das war auch nicht der Hintergrund meiner Frage. Ich wollte mehr so wissen, gibt es was gerade aktuell da eher am Vormarsch ist? Du hast schon von den autochthonen Sorten gesprochen. Sauvignon Blanc in der Steiermark ist, glaube ich, mittlerweile doch schon seit, weiß nicht, ein, zwei Jahrzehnten sehr im Gespräch, auch international. Und der Dauerbrenner der Rieslinge in der Wachau, glaube ich, hat jetzt auch nicht nachgelassen unbedingt. Ne?
Das stimmt, ja. Ich wollte mir sagen, was so vielleicht, das ist ja immer alles im Wandel. Aber ich glaube, wenn was kommt und wenn wir wo stark sind im Moment, ist es der Sekt tatsächlich.
Okay.
Der auch immer, finde ich, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde die letzten Jahre. Und da haben wir hervorragende Erzeugnisse. Also man denke an Bründelmeier, was die letzten Jahre gemacht haben. Ebner Ebenauer, gerade Sekt des Jahres beim Gomio geworden und das ist Weltklasse, was die macht. Die Themens machen einen bockstarken Sekt. Also da geht es aufwärts und das ganze Thema wird diverser und vor allem produktionstechnisch auch besser. Und also du brauchst da oft keinen Champagner mehr trinken, du nimmst einen österreichischen Sekt. Teilweise natürlich auch deutschen Sekt, das ist vielleicht so ein bisschen mehr im Vormarsch, aber kleine Sektspitzer, das ist immer sehr, sehr schön.
Ja, das könnte meine Frau bestätigen. Ich war gerade versucht, noch was zu sagen zu dem Thema. Aber wir machen ja bewusst hier ganz wenig politische Werbung, aber dafür machen wir jetzt ordentlich Weinwerbung. Ja. Andere Frage, weil es mir gerade noch so in den Sinn kommt, wofür Österreich bis auf das Burgenland ja nicht sonderlich bekannt ist bis dato, sind Rotweine. Was tut sich auf dem Gebiet für all jene, die das interessiert unter unserer Hörerschaft?
Außerhalb von Burgenland, Rotweine, meinst du jetzt?
Ja, insgesamt, also inklusive Burgenland, aber insbesondere auch außerhalb, weil da der Rotwein ja rein mengenmäßig schon relativ unbedeutend ist. Ne?
Ja. Man kann einen Appell machen, trinkt es mehr Rotwein. Also ich glaube, es wird mehr, leider, wenn man auch Statistiken und Zahlen anschaut, mehr darüber geredet und romantisiert, als dann tatsächlich getrunken wird. Also meine große Leitrebsorte ist ja der Blaufränkisch und ich würde mir wünschen, dass das besser und einfacher verstanden wird. Ansonsten gibt es hervorragende neue Rotweine in der Steiermark. Man kann es kaum glauben, aber es wächst viel Rotwein dort. Sepp Muster, der hervorragende Naturweine kennt hat, Karl Schnabel, der super Blaufränkisch macht in der Ecken. Es gibt einige. Christoph Bartz macht jetzt einen hervorragenden Blaufränkisch am Grafitzberg. Es wird mehr und dann Niederösterreich sowieso. Also ich glaube Vorreiterrolle die Markowitschs und jetzt natürlich auch mit dem Weingut von der Dorin Mur. Mur von der Niebart, hervorragenden Blaufränkisch. Also es gibt sehr, sehr viel, aber ich glaube, es wird immer noch mehr darüber romantisiert, als tatsächlich getrunken wird.
Okay, also es gibt eine Entwicklung auch außerhalb des Burgenlandes, die darauf hoffen lässt, dass sich der Rotwein ein bisschen weiter verbreitet in Österreich.
Ehrlich, dick.
Sehr schön. Ja, lieber Willi, jetzt sind wir tatsächlich fast am Ende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für deine vielen interessanten Ausführungen, sowohl zum Wein als auch zum Leben in Berlin als Auslandsösterreicher. Ich hoffe, dich bald wieder persönlich zu sehen. Und bedanke mich noch einmal für dein Kommen, dass du uns die Ehre gegeben hast bei Austrian Voices und wünsche erstmal alles Gute.
Danke vielmals. Ich bedanke mich auch und hoffe natürlich auch, dass wir uns bald an der Schank wiedersehen und auch alle anderen, die zugehört haben. Herzlich willkommen Montag bis Freitag.
Willkommen in Berlin in der Freundschaft.
So schaut's aus.
Okay, alles klar. Vielen Dank und bis bald.
Freundschaft.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die aktuelle Folge von Austrian Voices mit einem, wie ich meine, äußerst originellen Gast aus Berlin. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, darf Sie nochmal darauf hinweisen, diesen Podcast, so Sie es noch nicht getan haben, zu abonnieren, damit Sie keine Folge versäumen. Bitte hinterlassen Sie auch jederzeit gerne Ihre Anmerkungen, Kritiken und natürlich auch Lob auf unserer Website austrianvoices.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber eine schöne Adventszeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.